Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. 99 Spiele hatte Florian Kohfeldt bisher als Bundesliga-Trainer absolviert. Gegen den FC Bayern München hatte er dabei nie einen Punkt geholt. In seinem 100. Bundesligaspiel hat sich das heute aber geändert. Die Bremer trotzten dem Tabellenführer ein 1:1 ab. Michael Küster.
10 Jahre gab es für die Bremer nichts zu holen gegen die Bayern. Aber dieses 1:1 in München, das haben sich die Werderaner redlich verdient, fand Trainer Florian Kohfeldt.
Die Mannschaft hat heute wirklich aus meiner Sicht sehr mutig gespielt, sehr diszipliniert gespielt, aggressiv im richtigen Rahmen, ohne jemals unfair zu sein und hat damit die beste Mannschaft Europas entnervt. Und aus meiner Sicht hatten wir die besseren Chancen.
Kurz vor der Pause brachte Maximilian Eggestein Bremen fast folgerichtig mit 1:0 in Führung.
Am Ende muss man sagen, dass vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre, wenn wir unsere Chance am Ende noch genutzt hätten. Aber insgesamt, glaube ich, können wir mit dem Punkt in München ganz gut leben.
Dass der Haussegen in München aber nicht vollends schief hängt, ist dem Ausgleichstreffer von Kingsley Coman nach einer Stunde zu verdanken. Die logische Folge einer besseren zweiten Halbzeit, sagt Thomas Müller.
An vielen Tagen gewinnen wir solche Spiele noch. Heute hat es leider nicht geklappt, auch wenn noch die ein oder andere Torschance da war. Deswegen gehen wir sehr, sehr verärgert aus dem Spiel, nur 1:1 gespielt zu haben. Haben aber in der zweiten Halbzeit doch auf jeden Fall die richtige Gangart gefunden.
Am Ende ein unter dem Strich gerechtes 1:1 zwischen Bayern München und Werder Bremen.
Die Bayern könnten damit ihre Tabellenführung verlieren, wenn RB Leipzig in Frankfurt gewinnt. Dort steht es im Moment nach 42 Minuten 0:0. Weiter oben festgesetzt hat sich auch Bayer Leverkusen. Die Werkself gewinnt mit 2:1 in Bielefeld, auch wenn Torhüter Lukas Radetzky einen Rückpass ins eigene Tor gelenkt hat. Stefan Kausen.
Für Bielefeld setzte es die 6. Niederlage in Folge und auch die war verdient. Das zwischenzeitliche 1:1 resultierte aus einem Eigentor von Leverkusens Torhüter Radetzky. Die Arminia schoss nicht einmal aufs Tor. Bayer Leverkusen auch nicht wirklich überzeugend nach der Länderspielpause, aber mit einem schönen Treffer vor der Pause. Leon Bailey im Doppelpass mit Wirtz zum 1:0 und in der 88. Minute der eingewechselte Dragovic zum verdienten 2:1 für den Favoriten.
Und nach seinem Missgeschick ist Torwart Radetzky die Erleichterung deutlich anzuhören, dass Dragovic so spät noch das 2:1 geschossen hat.
Und er hat mich heute gerettet persönlich und nicht nur der, aber die ganze Mannschaft. Wir haben die Köpfe nicht hängen lassen und am Ende verdient gewonnen. Und natürlich fühlt es sich extra gut nach so ein Patzer.
Die Köpfe hängen wahrscheinlich aber auf Schalke, denn die Schalker kommen nicht aus der Krise. Gegen den VfL Wolfsburg verlieren sie mit 0:2 und es ist das 24. Spiel ohne Sieg. Holger Dahl hat das für sie beobachtet.
Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit spielten nur die Gäste aus Wolfsburg. Schalke konnte froh sein, zur Pause nur 0:2 hinten zu liegen. Weghorst hatte Wolfsburg schon in der 4. Spielminute mit 1:0 in Führung gebracht. Schlager erhöhte 20 Minuten später auf 2:0. Taktische Umstellungen und Wechsel stabilisierten desolate Schalker. Für ein Comeback ins Spiel und Tore reichte das aber nicht. Wolfsburg bleibt in dieser Saison ungeschlagen, gewinnt auf Schalke mit 2:0.
Mehrere Dutzend Spieler mit Corona infiziert, die ganze Mannschaft in Quarantäne. Die Vorbereitung der TSG Hoffenheim auf das Spiel gegen Stuttgart hätte kaum schlechter sein können. Die Hoffenheimer hatten sogar beantragt, das Spiel um einen Tag zu verlegen, ohne Erfolg. Und dann hätten sie heute trotzdem fast das Derby gewonnen. Jens-Jörg Rieck über das 3:3.
6 Tore, wechselnde Führung und ein letztlich verdientes Unentschieden in der 4. Minute der Nachspielzeit durch Marc-Oliver Kempf. Der Aufsteiger aus Stuttgart spielte eine starke erste Halbzeit, drehte eine TSG-Führung durch Christoph Baumgartner nach Toren von González und Wamangituka in eine 2:1 Pausenführung für den VfB. Die Hoffenheimer kamen dann trotz der vielen Corona-Fälle besser durch den zweiten Durchgang. Rein Session und André Kramaric, der bei seinem starken Comeback auch das 7. Saisontor feiern durfte, schienen bei den seit 5 Spielen sieglosen Kraichgauern die Wende zu bringen. Doch das letzte Ausrufezeichen in einer wirklich aufregenden Partie gehörte dem Aufsteiger mit dem Tor zum 3:3.
Borussia Mönchengladbach tritt hingegen weiter auf der Stelle. Trotz früher Führung und Überzahl in der zweiten Halbzeit reicht es gegen Augsburg nur zu einem 1:1. Armin Lehmann berichtet.
Und täglich grüßt das Murmeltier, werden sich die Gladbacher sagen. Bereits zum fünften Mal hat die Borussia in dieser Saison in der Schlussphase einen knappen Vorsprung verspielt. Und so war es auch gegen den FC Augsburg. Lange führten die Gladbacher 1-0 durch ein Tor von Nationalspieler Florian Neuhaus bereits in der fünften Minute. Sie hatten vor allem durch Breel Embolo mehrere Riesenmöglichkeiten, diesen Vorsprung auszubauen. Machten sie aber nicht. Und das sollte sich dann gegen 10 Augsburger rächen, die in der 66. Minute Framberger durch eine gelb-rote Karte verloren und durch Caligiuri in der 88. Minute den glücklichen 1-1-Ausgleich erzielten.
Soweit die Ergebnisse der ersten Liga. In der zweiten Liga gewinnt Düsseldorf 1-0 gegen Sandhausen, Paderborn mit 2-0 gegen St. Pauli. Braunschweig verliert gegen Karlsruhe mit 1-3 und Kiel führte 87 Minuten mit 0-2 gegen Heidenheim. Dann haben die Heidenheimer in der Schlussphase noch 2 Tore geschossen und Hauke Wahl mit der glasklaren Analyse, wie das passieren konnte.
Ja, 2 Sachen, ganz eindeutig. Wir haben das 3., 4. Tor nicht gemacht und der VAR, ich sag, dieser verkackten Scheiß Handelfmeter, du darfst als Innenverteidiger oder als Verteidiger nichts mehr machen. Wenn es irgendwann die Lösung ist, dass man nur noch die Hände am Rücken hat, dann müssen wir halt so weiterspielen. Und das sind die 2 Sachen, woran es lag.
Soweit die Fußballergebnisse von heute und jetzt ein kleiner Rückblick ins Jahr 2014.
Christoph Kramer und ganz wichtig, dass jetzt auch die Ärzte sich um ihn kümmern und schauen, ist er bei Sinnen? Da werden die einfachsten Fragen gestellt. Wie heißt du? Wann bist du geboren? Nimmt noch einen Schluck draußen und darf danach zurück aufs Spielfeld. Deutschland wieder komplett mit Christoph Kramer.
WM-Endspiel Deutschland gegen Argentinien, das Spiel, an das sich Christoph Kramer nur noch teilweise erinnert, weil er sich bei einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte. Trotzdem hat er damals noch ein paar Minuten weitergespielt, bis er schließlich doch ausgewechselt wurde. Ein Phänomen, das häufiger vorkommt, denn anders als zum Beispiel beim American Football ist der Umgang mit Gehirnerschütterungen in den Fußballregeln nicht wirklich festgeschrieben. Aber das Gremium, das diese Regeln beschließt, will das ändern und bei einer Kopfverletzung eine zusätzliche Auswechslung ermöglichen. Mein Kollege Khaled Nahr hat zu diesem Thema in der vergangenen Woche recherchiert. Wie sieht diese Idee genau aus?
Ja, die Regelhüter des IFAB, die beschließen und beraten ja die Fußballregeln, wollen eine Testphase ab Januar einführen. Es ist wichtig, das ist ein Test und noch keine feste Regel. Und es herrschen noch ein paar kleine Unklarheiten, wie das aussehen soll. Zum Beispiel darüber, ob dieser zusätzliche Wechsel nicht zunächst doch auf das Kontingent angerechnet wird. Zurzeit sind es ja meistens 5 Wechsel. Und nur wenn diese Wechsel alle vollzogen sind, dann als Notlösung gegen Ende des Spiels möglich sein soll. Eine weitere Unklarheit herrscht darüber, ob die Zahl dieser Wechsel vielleicht begrenzt wird. Denn es ist ja theoretisch denkbar, dass eine Mannschaft 4-mal den Verdacht auf eine Kopfverletzung hat. Darf sie dann auch 4-mal wechseln, ist die Frage. Und unklar ist auch noch, ob es vielleicht einen Ausgleich für den Gegner gibt. Das heißt, Mannschaft A hat beispielsweise einen Verdacht auf eine Kopfverletzung, darf Mannschaft B dann vielleicht auch ein weiteres Mal wechseln. Das würde bei Mannschaft A das Schinden eines Wechsels unattraktiver machen. Die Entscheidung, ob das alles kommt, fällt am 16. Dezember. Am Montag tagen schon Beratungsgremien, um diese Entscheidung vorzubereiten. Aber wie gesagt, das ist noch ein Test und keine Regel dann. Das passiert frühestens 2022. Bis dahin will das IFAB, also die Regelhüter, wollen bis dahin Informationen und Erfahrungen sammeln.
Wie sieht denn der Umgang mit Kopfverletzungen im Moment aus?
Ja, die FIFA unterstützt ein Testverfahren, das nennt sich SCAT-5. Vereinfacht gesagt soll der Teamarzt bei einer Kopfverletzung dann in 10 Minuten anhand einer Art Checkliste herausfinden, ob der Spieler möglicherweise eine Gehirnerschütterung hat. Das IFAB hat nun gesagt, nach Gesprächen mit Expertinnen und Experten, das reicht uns nicht. Viele Symptome kommen erst nach 30 Minuten oder sogar erst nach 72 Stunden. Und deswegen ist auch die Idee des temporären, des vorübergehenden Wechsels ausgeschlossen worden. Das war denen zu gefährlich. Der temporäre Wechsel war eine Idee, weil man damit dem Spieler in Aussicht stellen könnte, aufs Spielfeld zurückzukehren. Es soll aber grundsätzlich gelten, im Zweifel den Platz verlassen, denn sonst droht im Zweifel Lebensgefahr oder harte Spätfolgen.
In all den Szenarien, die Sie da gerade beschrieben haben, ist es ja ganz entscheidend, dass festgestellt wird, dass es eine Kopfverletzung gibt. Wer bestimmt das denn?
Ja, das ist bei dem Thema der springende Punkt und diese Frage bleibt ungeklärt, weil sie ungeklärt bleiben muss. Denn das Regelwerk muss überall gelten, von der Champions League bis zur Kreisliga D, im Frauenfußball, im Männerfußball, im Jugendfußball. Die Idee wäre natürlich der neutrale Arzt, der unbefangen darüber entscheidet, ob der Spieler nun vom Platz gehen muss oder nicht. Das ist aber in den meisten Spielklassen nicht finanzierbar oder diese Menschen auch nicht verfügbar. Ich habe Gespräche mit dem IFAB geführt, da gab es die klare Ansage, der Schiedsrichter wird es nicht sein, der das zu entscheiden hat. Die Verantwortung bleibt dann bei den Teams und damit irgendwo wahrscheinlich bei den Trainern hängen. Ist auch nicht ganz glücklich, aber mit dieser Testphase, mit dem zusätzlichen Wechsel soll halt der Druck aus der Frage genommen werden. Ein Spieler muss dann nicht mehr auf die Zähne beißen, denn er richtet in Anführungsstrichen keinen Schaden mehr im Wechselkontingent seines Trainers an. Grundsätzlich stehen dann alle in der Verantwortung, Mitspieler, Gegenspieler, Schiedsrichter, Trainer, alle sollen melden, wenn sie glauben, dass eine solche Verletzung gerade vorliegt. Dazu soll es dann Kampagnen geben, die auch die Aufmerksamkeit für dieses Thema erhöhen sollen. Und neben dem Regelwerk, das also seine Grenzen hat, muss sich aber vor allem wohl kulturell etwas ändern. Dieses Heroisieren des harten Kerls, der durchhält, trotz Platzwunden, trotz Benommenheit, das muss einfach aufhören. Das Bewusstsein muss entstehen. Weiterspielen ist nicht stark, sondern gefährlich.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Auswechslung. Wird es denn in der Bundesliga auch jetzt bald direkt diese Möglichkeit geben, bei einer Kopfverletzung zu wechseln? Oder wie schnell sehen wir das dann in Deutschland?
Also das ist wie gesagt ein Experiment, ein Test. Jedem Wettbewerb steht es dann offen, dabei mitzumachen. Die Bundesliga könnte es wahrscheinlich tun, braucht dafür aber wohl eine Mitgliederversammlung. Das geht wahrscheinlich alles nicht so schnell. Ich habe im Hintergrund ein paar Gespräche geführt Richtung DFB. Da hieß es vor allem aber, wir wissen ja noch gar nicht, wie diese Regel, wie diese Testphase ganz genau aussehen soll. Ich habe am Anfang die Unklarheiten geschildert. Von daher, erst wenn das klar ist, wird man sich damit befassen. Und dann ist die Frage, kommt das im Januar oder vielleicht erst zur neuen Saison?
Also noch keine definitive Entscheidung, aber schon mal konkretere Pläne in Sachen Kopfverletzungen im Fußball. Danke, Khaled Nahar, für diese Information. Diese Regeländerungen würden dann auch, wie schon gerade gesagt, auf den Amateurfußball zukommen. Im Moment hat der aber andere Probleme, denn er darf ja gar nicht spielen. Währenddessen spielt die deutsche Nationalmannschaft erst gegen zwei Teams, in denen es frische Corona-Fälle gegeben hat, und reist dann ins Risikogebiet nach Spanien. Und diese Kluft zwischen Profi- und Amateurlager weicht langsam die Solidarität im Fußball auf, berichtet Thorsten Poppe.
Marc Erdmann ist sauer. Der Vorstand des baden-württembergischen Oberligisten TSG Backnang 1919 nimmt kein Blatt vor den Mund.
Da muss ich ganz klare Kritik auch ausüben am Verband, an der Politik, an den Behörden, dass solche Schlupflöcher einfacher gewährt werden. Auf Antrag von zwei Vereinen wurde ja dann der Trainingsbetrieb fortgesetzt.
Denn trotz des zurzeit herrschenden Wellenbrecher-Lockdowns haben Spitzenreiter Freiberg und Verfolger Stuttgarter Kickers mit Hilfe von städtischen Sondergenehmigungen den Trainingsbetrieb aufrechterhalten dürfen. Im Gegensatz zu den anderen Fünftligisten wie die TSG Backnang, die sich an die allgemeinen Regeln des Spiel- und Trainingsverbots im Amateurfußball gehalten haben.
Für die TSG Backnang hat die Gesundheit der Spieler, der Trainer, aber auch der sonstigen Bevölkerung absolute Priorität, gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo wir uns befinden, mit steigenden Fallzahlen. Und ich denke, das sollte jeder Verein so handhaben. Es wird ja oft über Solidarität auch im Sport gesprochen. Doch wenn es wirklich drauf ankommt, steht jeder sich selbst am nächsten und sucht seine Vorteile.
Immerhin, durch die öffentliche Kritik verzichten Freiberg und die Kickers seit dieser Woche darauf, das Training fortzuführen. Doch nicht nur dieses Beispiel zeigt, dass die vielbeschworene Solidarität aktuell im deutschen Fußball abnimmt. Denn während die Bundesliga und die Nationalmannschaft weiterspielen, teilweise in Hochrisikogebieten wie Spanien, muss der Amateurfußball pausieren. Als der Deutschlandfunk diesbezüglich beim DFB nachfragt, verweist uns der Verband auf ein Statement auf seiner Homepage. Darin heißt es unter anderem:
Ansinnen des DFB ist es nicht, dass auch die Profi-Wettbewerbe den Betrieb einstellen, weil der Amateurbereich aktuell ruhen muss. Im Sinne des gesamten Fußballs ist vielmehr das Ziel, dass der Ball überall wieder rollen kann, unter gesundheitlich verantwortungsvollen Bedingungen.
Allerdings ist Fußball eben viel mehr als nur das eigentliche Spiel auf dem Platz. Er ist Zusammenkunft und Austausch untereinander. Dazu gehört auch Geselligkeit vor oder nach dem Trainingsbetrieb. Aber genau dieses Zusammenfinden will die Politik mit den aktuellen Maßnahmen verhindern, wie zum Beispiel Hamburgs Staatsrat für Sport Christoph Holstein kürzlich im NDR erklärt hat.
Das Problem ist die Kabine mit dem Bier hinterher, die Ansprache des Trainers ohne Mundschutz, längere Busfahrten, wo man den Eindruck hat, man ist ja hier zusammen und alles ist ganz entspannt. Das sind die Sachen, die problematisch sind. Und wenn man sich die Gesamtentwicklung anguckt mit den Zahlen, die wir jetzt zu verzeichnen haben, ist völlig klar, dass alle über alle Ressortgrenzen hinweg sich jetzt ganz schwer Gedanken machen müssen, was sie tun können, um eine negative Entwicklung zumindest zu stoppen.
Dem kommt der Amateurfußball nach wie vor größtenteils nach. Aber auch wenn klar ist, dass Fußball in der Kreisliga Freizeit ist und kein Beruf wie in der Bundesliga, für viele Amateurkicker stellt sich die Frage, warum dürfen die, aber wir nicht? Diese weitere Entfremdung zwischen der Basis mit ihren Sorgen und Nöten und den Akteuren des professionellen Fußballs zeigt sich in dieser Woche wie durch ein Brennglas. Denn die DFB-Verantwortlichen für den Amateurfußball sind kaum wahrnehmbar. Der Fokus liegt auf dem Profifußball, zu hören auch bei Oliver Bierhoff, Direktor der Nationalmannschaft.
Was passiert in der Bundesliga, was passiert natürlich auch mit den ganzen positiven Fällen, die mehr und mehr auftreten, auch im Fußball. Wie ist da die Entwicklung? Insofern war da auch so ein bisschen Bangen da, weil wir natürlich aus vielerlei Gründen diese Spiele jetzt durchführen wollten.
Der Amateurfußball versucht nun wenigstens selber entgegenzusteuern. Viele Landesverbände des DFB haben sich aktuell dazu entschlossen, die Winterpause vorzuziehen und wollen erst wieder 2021 kicken. Auch um zu zeigen, dass der Fußball keine Sonderrolle hat, sondern Teil der Gesellschaft ist, stellt der Präsident des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen, Gundolf Walaszewski, klar.
Es ist dringend geboten, einerseits den Vereinen Planungssicherheit zu geben und andererseits der Gesellschaft zu signalisieren, dass wir den Vorgaben der Politik unbedingt folgen werden und nicht ständig um privilegierte Regelungen für den Fußball nachsuchen.
Auch Marc Erdmann von der TSG Backnang hält diesen Weg für richtig. Er kann kein Verständnis in der jetzigen Situation dafür aufbringen, dass DFB und Bundesliga eine Sonderrolle zugeschrieben wird. Er wünscht sich, dass der DFB genau deshalb wieder einen Schritt auf die Basis zugeht und die Corona-Pandemie dafür nutzt.
Der DFB bewegt sich momentan meiner Meinung nach auf sehr schmalem Grat und verliert dadurch auch immer mehr den Bezug zur Basis. Der DFB ist Vorbild für viele Kinder und Jugendliche, denen es momentan nicht ermöglicht wird, trainieren zu dürfen. Und der DFB reist in Richtung Spanien in sogenannte Hochrisikogebiete und trägt da diese Spiele aus. Ja, für mich absolut nicht nachvollziehbar, gerade in dieser Zeit.
Harte Worte von der Fußballbasis im Beitrag von Thorsten Poppe. In der Bundesliga hat Eintracht Frankfurt kurz vor der Halbzeit die Führung gegen Leipzig erzielt. Dirk Schmidt mit dem Bericht der ersten Halbzeit.
Eintracht Frankfurt führt nach ausgeglichenen ersten 45 Minuten mit 1:0 gegen RB Leipzig und der Treffer fiel ganz kurz vor der Pause. Es war ein weiter Ball von der linken Seite. Die Abwehr von RB Leipzig war nicht richtig postiert. Der Ball landete bei Emin Barkok, dem Frankfurter Bub, ein Eigengewächs von Eintracht Frankfurt. Und der hat dann sehr energisch den Ball mit der Brust mitgenommen und dann mit dem Fuß vollendet. Der Ball landete vom Schützen aus gesehen links unten im Eck. Und das war die zweite große Frankfurter Chance, nachdem zuvor Hinteregger mit einem Kopfstoß knapp scheiterte. Leipzig hatte auch Möglichkeiten, aber sie haben nicht getroffen, ob es Angelino gewesen ist oder Sörlet. Es war ganz einfach nicht konsequent genug vor dem Tor der Frankfurter. 1:0 nach 45 Minuten zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig.
Aus Frankfurt, Dirk Schmidt. 3:6 und 6:7. Mit diesem Ergebnis hat gestern Tennisprofi Alexander Zverev gegen Novak Djokovic verloren bei den ATP Finals in London. Und deswegen ist Djokovic als Gruppenzweiter in das heutige Halbfinale eingezogen. Dort hat er aber gegen den Österreicher Dominic Thiem verloren. Ina Kast.
In einem unglaublich spannenden und engen Match hat Dominic Thiem ein riesiges Kämpferherz gezeigt. Der Österreicher gewann den ersten Satz mit 7:5, verlor aber den zweiten im Tiebreak, weil Djokovic 3 Matchbälle gegen sich abwehrte. Auch im dritten Satz fiel die Entscheidung im Tiebreak, der aus Sicht des Österreichers zunächst komplett misslang. Aber Thiem holte einen 0:4 Rückstand im Tiebreak noch auf und stand nach knapp 3 Stunden Spielzeit als Sieger fest. Damit steht der 27-Jährige wie schon im Vorjahr im Endspiel bei den ATP Finals. Sein Gegner wird zwischen Rafael Nadal und Daniil Medvedev am späten Abend ermittelt.
3 Bronzemedaillen hatten die deutschen Judoka bei der EM in Tschechien bereits geholt. Und am letzten Tag der EM ist noch eine weitere Medaille dazugekommen. Luise Malzahn gewinnt Silber. Raimo Hinsdorf mit dem Bericht.
Deutsche Frauenpower bei der Judo-Europameisterschaft. Während die Männer des Deutschen Judo-Bundes bei diesen Titelkämpfen ohne Podestrang blieben, räumten die Damen auf der Tatami in der Prager Sportarena richtig ab. 4 Medaillen gab es am Ende für das deutsche Damenteam. Den letzten Wettkampftag in der tschechischen Hauptstadt krönte Luise Malzahn aus Halle mit ihrer Finalteilnahme in der Klasse bis 78 Kilogramm. Nach 4 zum Teil beeindruckenden Siegen zuvor stand sie im Endkampf der französischen Weltmeisterin Madeleine Malonga gegenüber. Die Strafpunkte gaben am Ende den Ausschlag. Luise Malzahn, die Finalverliererin, die sich aber mit Silber belohnt. Und noch eine deutsche Medaillenchance gab es am Abschlusstag für Jasmin Grabowski im Schwergewicht. Sie unterlag jedoch im Bronzekampf gegen die Ukrainerin Elisaveta Kalanina und wurde Fünfte. Alle weiteren deutschen Starter waren am letzten Tag dieser Judo-Europameisterschaft bereits in den Poolkämpfen ausgeschieden. Darunter der mehrfache WM-Medaillengewinner Karl-Richard Frey aus Leverkusen.
Informationen von Raimo Hinsdorf. Der Deutsche Schwimmverband ist einer der größten Sportverbände Deutschlands. Eine olympische Kernsportart vertritt er und fast 2 Jahre lang ist er ohne gewählte Führung gewesen. Denn im Dezember 2018 tritt die damalige Präsidentin Gabi Dörries zurück, weil die Mitgliederversammlung sich weigert, die Gebühren zu erhöhen. Das klingt nach einer Petitesse, es ging nämlich nur um 60 Cent, aber manche Landesverbände stellen sich damals mit aller Macht gegen diese Erhöhung und das beschert dem Verband dann eine fast 2-jährige Führungskrise. Die soll jetzt aber vorbei sein, denn einer derjenigen, der sich damals gegen die Gebührenerhöhung ausgesprochen hat, ist seit heute neuer Präsident des Deutschen Schwimmverbandes. Marco Troll, gewählt von der Mitgliederversammlung mit 76% und jetzt live am Telefon zugeschaltet. Guten Abend, Herr Troll.
Einen schönen guten Abend.
Herr Troll, unter den 14%, die Sie heute nicht gewählt haben, befinden sich auch Stimmen, die sagen, Sie hätten den Verband durch Ihr Verhalten vor 2 Jahren erst in die Krise gestürzt, die ich gerade geschildert habe. Räumen Sie jetzt das Chaos auf, das Sie angerichtet haben?
Jetzt muss ich doch etwas lachen, sagen wir so. Ich spreche jetzt mal nicht vom Chaos und ich denke auch nicht zurück. Das war damals eine Situation, die hat sich so ergeben. Uns wurden einfach Zahlen geliefert, die so von uns nicht anzunehmen waren. Und deshalb können wir auch keine Gebührenerhöhung machen. Im Nachhinein muss ich auch sagen, wenn man heute mal so die Finanzsituation gehört und gesehen hat, es geht uns ja gut im Deutschen Schwimmverband. Insofern würde ich jetzt mal von einem Kauf nicht sprechen. Was natürlich immer bleibt, gerade bei der Frau Dörries, die hat ja ein unheimliches Netzwerk, sind so persönliche Befindlichkeiten, die dann irgendwo noch mitwirken. Und diese Menschen sind auch im Amt, aber ich bin denen auch nicht böse, weil das ist Demokratie, das leben wir. Und ich sage mal, es sind 75% oder 76% der Ja-Stimmen, die ich heute bekommen habe. Was will ich mehr? Ich bin zufrieden und vom Chaos werde ich mal nicht sprechen. Und gucke in die Zukunft und bin sehr zuversichtlich, dass man den Verband auf jeden Fall in eine gute Richtung bekommt.
Sie haben direkt gesagt, nachdem Sie gewählt worden sind, dass Sie die Hand ausreichen möchten, denjenigen, die gegen Sie gestimmt haben. Wie genau wollen Sie das tun?
Also ich gehe jetzt als DSV-Präsident neutral an die Sache ran. Da kommt es mir nicht drauf an, auf irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten, weil es geht ja um Interessen von Landesverbänden. Und Landesverbände sind nicht einzelne Menschen, sondern Landesverbände sind Vereine. Und die Vereine stehen bei mir im Vordergrund. Insofern, wenn ich irgendwie Entscheidungen treffe, dann soll es alle gut treffen, um es so zu sagen. Und ob das jetzt Verbände sind, die jetzt gegen mich waren, ich weiß es ja gar nicht, wer es war letztendlich, es war eine geheime Wahl, das interessiert mich momentan überhaupt nicht, sondern ich denke an alle Verbände und wenn ich dann irgendwann mal alle unter einen Hut bekomme, das umso schöner, aber allen kann man sowieso nicht recht machen, das sehe ich sehr realistisch.
Was ist denn aus Ihrer Sicht jetzt die Kernausgabe des Deutschen Schwimmverbandes und damit ja auch Ihnen als neu gewählter Präsident?
Also das wird so sein, dass wir auf jeden Fall die Interessen der Landesverbände deutlich stärker in den Vordergrund stellen möchten. So kam ja letztendlich auch die Kandidatur zustande. Als Außenbetrachtender, das müssen wir mal analysieren, ist ja der Wettkampfsport sehr, sehr gut aufgebaut. Was Stützpunkte betrifft, was Gelder betrifft, da sind ja viele Gelder geflossen, wie noch nie. Wir haben aber eine zweite starke Säule, die wir aufbauen möchten. Wir haben die noch nicht, die möchten wir aufbauen. Und zwar geht es darum, dass wir quasi im Breitensportbereich endlich was tun müssen. Das sind nämlich, glaubt mal, 80% der Schwimmer, Schwimmerinnen sind im Breitensport aufgebaut. Das sind Senioren, das ist Gesundheitssport, Schwimmen lernen und. Und da tut sich nichts. Und da hat sich der DSV immer ja im Prinzip gesträubt, da was zu tun, weil es hat mit Personal zu tun, es hat mit Geld zu tun. Und da hat sich leider nichts entwickelt. Und das wird unser Schwerpunkt sein, auf jeden Fall. Aber die Aktiven, sprich die Wettkämpfer, Wettkämpferinnen, die stehen natürlich im Vordergrund. Das ist auch die Hauptaufgabe.
Aber wie passt das zusammen, wenn Sie den Breitensport stärken wollen und Sie ja auch angesprochen haben, dass da dann auch Mittel reinfließen müssen, um eben vielleicht auch Hauptamtlichkeit zu schaffen? Muss da der Leistungssport nicht vielleicht doch auch mal zurücktreten und vielleicht auch auf finanzielle Mittel verzichten?
Das wird von vornherein schon nicht gehen, weil es ist ein anderer Haushalt beispielsweise. Da sind ja finanzielle Mittel drin, die kommen vom DOSB, vom vom BMI, wie auch immer. Und die sind auch zweckgebunden. Das heißt, sie sind zweckgebunden für den Wettkampf, für den Leistungssport. Und da dürften wir schon gar keine Gelder wegziehen. Das bedeutet, wir müssen diese zweite Säule, die ich vorhin so bezeichnet habe, separat aufbauen. Zu schauen, es gibt ja viele Angestellte in der Geschäftsstelle, ob man Aufgaben verteilen kann. Oder man muss auch drüber nachdenken, so wird es vielleicht auch kommen, dass man sagt, neue Stellen schaffen, die sich dann zusätzlich, die zusätzlich finanziert werden müssen, aber nicht aus Geldern vom Leistungssport, sondern die Gelder kommen dann letztendlich von den Verbänden und dann werden wir nicht drum herum kommen, auch mal eine Gebührenerhöhung durchzuführen.
Also genau das, weshalb Sie vor 2 Jahren den Aufstand geprobt haben und dadurch eine Führungskrise verursacht haben?
Ich sage jetzt mal, damals ging es, es war keine Verweigerungshaltung damals. Es ging darum, dass die Zahlen, die uns dargestellt wurden, einfach nicht objektiv waren aus unserer Sicht. Also wir wollten uns nicht verweigern, sondern wir haben gesagt, momentan sind wir nicht in der Lage, das zu entscheiden, sondern beim nächsten Mal, wenn wir besser Zahlen vorgestellt bekommen, dann machen wir das. Aber wenn die Landesverbände jetzt wirklich auch einen Nutzen erkennen können für sich, und es wird ja sein im Breitensport, dann werden sie auch bereit sein, gewisse Gelder dafür zu bezahlen. Da bin ich überzeugt davon.
Also im Grunde war es dann aber ja doch ein Machtkampf, den jetzt im Endeffekt die Landesverbände gewonnen haben.
Ich will jetzt mal die Vergangenheit ausblenden, weil die Zeit ist jetzt vorbei. Die Gelder sind da, das haben wir heute gesehen. Der Kassenbericht wurde ja vorgestellt. Also dem Deutschen Schwimmverband geht es finanziell richtig gut. Von dem her gibt es uns im Nachhinein sogar noch, sag mal, Recht zu sagen, das war gut, was damals lief. Obwohl natürlich im Menschenbereich auch ein bisschen was zerbrochen ist, das muss man einfach sehen.
Sehen Sie Hoffnung, dass Sie das kitten können, diese persönliche Verletzung?
Das schon. Es sind heute auch die ein oder anderen Kommentare schon geflossen. Aber wie gesagt, das gehört auch dazu, weil jedem kann man es nicht recht machen und jeder, das weiß ich auch. Aber letztendlich, wie gesagt, jetzt wollen wir das so aufbauen, dass die Landesverbände da hinten dran stehen und sagen, okay, wir haben was davon. Und dann haben wir wirklich eine gemeinsame Diskussionsgrundlage.
Sagt der neue Präsident des Deutschen Schwimmverbandes, Marco Troll. Vielen Dank für Ihre Zeit hier im Deutschlandfunk.
Ich danke Ihnen. Schönen Abend.
Es fühlt sich danach an, von heute auf morgen das Dach über dem Kopf zu verlieren. Das sagt Lisa Hessler, Geschäftsführerin des Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen. Und zumindest für ihr Team stimmt das auch erstmal, denn ab dem 1. Dezember wird die Halle, in der die Eulen ihre Heimspiele austragen, in ein Impfzentrum umgewandelt. Jetzt muss der Verein also sehen, ob und wie er ausweichen kann. Das ist also das nächste Problem für die Handball-Bundesliga, die ja nun wahrlich nicht arm an Problemen ist. In den vergangenen Wochen sind zum Beispiel mehrere Spiele ausgefallen, weil Nationalspieler mit Corona von der Länderspielreise zurückgekehrt sind. Und deshalb stellen einige Bundesliga-Vereine auch die WM im Januar in Ägypten jetzt offen in Frage, wie Erik Eggers recherchiert hat.
Bislang hat in der deutschen Handball-Bundesliga weitgehend Konsens für das Management der Corona-Krise geherrscht. Nahezu einstimmig fällt im April der Beschluss, die Saison vorzeitig abzubrechen. Und auch in dieser Serie sind sich die Clubgeschäftsführer in Kiel, Flensburg und Melsungen bei den wöchentlichen Telefonkonferenzen meistens einig. Doch für den vergangenen Mittwoch berichten Teilnehmer von einer emotionalen Debatte. Grund ist die Weltmeisterschaft, die am 14. Januar in Ägypten beginnen soll. Zwar hat die Internationale Handballföderation erklärt, das Turnier in einer abgeschotteten Blase stattfinden zu lassen. Aber einige Spieler stellen die Sinnhaftigkeit eines solchen Turniers während der Pandemie stark in Frage. So wie der Kieler Patrick Wienzek gegenüber der Sportschau.
Na gut, wenn meine persönliche Meinung zählen würde, dann würde ich natürlich die WM nicht spielen. Also ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres als die Gesundheit. Und ich glaube, das vergessen leider einige Leute ganz schnell. Wir sind diejenigen, die auf der Platte stehen und ja, wir werden leider in so Gesprächen nie eingeführt, ob es sinnvoll ist oder nicht.
Wienzeks Teamkollegen Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler vertreten eine ähnliche Meinung. Nach Deutschlandfunk-Informationen fordern jetzt auch einige Clubvertreter die HBL-Operative dazu auf, Maßnahmen zu treffen, damit die Bundesligisten ihre Profis nicht für das Turnier abstellen müssen. HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann soll nun rechtlich klären lassen, welche Konsequenzen ein WM-Boykott für die Clubs haben würde. Zudem tragen jetzt Clubvertreter ein neues Argument vor. Auch das Image der Sponsoren des Deutschen Handballbundes werde darunter leiden, wenn der Verband trotz des öffentlichen Drucks und gegen alle gesundheitlichen Bedenken ein Team nach Ägypten entsende. Einer der Trikotsponsoren des DHB ist die AOK, also eine große Krankenkasse. Der DHB-Vorstandsvorsitzende Marc Schober dementiert diesen Vorstoß auf Anfrage nicht. Er sagt:
Klar müssen wir vielleicht verschiedene Szenarien durchspielen und das tun wir auch. Wir kommunizieren sowohl mit unseren Partnern, Sponsoren, wir müssen mit den Spielern kommunizieren und mit den Clubs im Austausch bleiben und uns auf Stand halten.
Für den Deutschen Handballbund ist die Weltmeisterschaft das wichtigste Schaufenster des Jahres. Sollte die deutsche Nationalmannschaft dort nicht aufspielen, verlöre der Verband Einnahmen in Millionenhöhe, da die Werbeverträge in aller Regel an TV-Quoten gekoppelt sind. Liga-Präsident Uwe Schwenker mahnt derweil eine sachliche Diskussion an und verweist darauf, dass eine WM-Absage des DHB erhebliche Konsequenzen hätte. So könnte der Weltverband den DHB für die Olympia-Qualifikation im nächsten Frühjahr sperren. Und auch die Männer-WM 2027, für die der DHB den Zuschlag in diesem Jahr erhalten hat, stünde womöglich auf dem Spiel. Auch deshalb sagt Schober:
Wenn wir mit unseren Spielern sprechen, dann versuchen wir verschiedene Argumente einfach zu diskutieren. Und ansonsten können die Spieler sagen, was sie denken und wie sie sich fühlen. Da kann man ihnen jetzt auch keinen Vorwurf draus machen. Wir versuchen, alles vorzubereiten, eine möglichst sichere Weltmeisterschaft spielen zu können. Das können wir auf der Operative tun, ohne zu wissen, was morgen ist.
Die Situation jedenfalls ist heikel. Dem deutschen Handball, der wirtschaftlich schwer unter Druck geraten ist, stehen turbulente Wochen und Monate bevor.
Informationen von Erik Eggers. Traditionell beginnt die Ski-Alpin-Saison im Oktober in Sölden. Das ist aber eher ein Aufgalopp, der mehr touristischen als sportlichen Wert hat. Die Hauptsaison, die beginnt an diesem Wochenende in Levi in Finnland. Der Slalom der Frauen hat heute dann auch zwei Geschichten geschrieben. Ein Sieg einer Slowakin und die Rückkehr einer der prägenden Figuren, Erich Wartusch, mit beiden Geschichten.
Es war eine Rückkehr mit vielen gemischten Gefühlen. Michaela Schifrin, die Dominatorin, ist nach dem Tod ihres Vaters wieder im Skizirkus mit dabei.
It kind of feels like going back to the beginning and that's a little bit special.
Es fühlt sich für sie wie ein Neubeginn an, sagt Schifrin, die sportlich fast schon wieder die Alte ist, in Levi nur der Slowakin Petra Vlhova den Vortritt lassen musste. Lena Dürr ist nach dem Rücktritt von Christina Ackermann nun die erfahrenste Deutsche, Platz 17 aber unter ihren Erwartungen.
Am Stein komme ich noch nicht so klar, leider. Oben habe ich wieder gemerkt, ich habe Geschwindigkeit drauf und ich werde schneller, schneller, schneller und im Stein kann ich das einfach noch nicht umsetzen. Es ärgert mich brutal, aber ich freue mich jetzt trotzdem noch mal morgen was besser zu machen.
Der Lichtblick des Tages hieß Andrea Filser. 7 Jahre nach ihrem einzigen Ergebnis in den Weltcup-Punkten kam sie auf Platz 23.
Ich bin überglücklich nach den Verletzungen in den letzten Jahren. Jetzt wieder in die Top 30 zu sein, ist wirklich, ja, ich bin einfach nur glücklich. Und wenn man Gas gibt, können Fehler passieren und es kommt schon.
Vielleicht schon morgen beim zweiten Slalom in Lappland.
Auch die Skispringer sind jetzt in ihrer Saison gestartet. Weltcup-Auftakt im polnischen Wisła an diesem Wochenende. Heute mit dem Teamwettbewerb. Und die Deutschen können die gute Form, die sie gestern in der Qualifikation für den Einzelwettbewerb gezeigt haben, auch im Teamwettbewerb zeigen. Platz 2 hinter Österreich. Thorsten vom Wege mit den Reaktionen.
Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher fasste nach dem Teamwettbewerb in gewohnter Sachlichkeit das Ergebnis zusammen.
Ja, es war schon sehr eng mit Österreich, Polen und Deutschland eben. Ganz minimale Abstände, es waren heute super Verhältnisse. Ja, man hat schon gut bis sehr gut springen müssen.
Der Coach konnte zum Weltcup-Auftakt seinem Quartett mit Konstantin Schmid, Pius Paschke, Karl Geiger und Markus Eisenbichler zu Platz 2 gratulieren. Knapp geschlagen von den Österreichern, aber noch vor den favorisierten Gastgebern aus Polen. Und trotzdem, ganz zufrieden war Trainer Horngacher natürlich wie immer nicht.
Wir sind nicht ganz fehlerfrei geblieben. Von den Sprüngen her war nicht abzusehen vorher, dass es gleich super läuft. Aber ich bin sehr zufrieden, dass wir auch mit mittelmäßigen Sprüngen gut vorne dabei sind.
Selbstverständlich kann Konstanz bei der Weltcup-Premiere noch nicht erwartet werden. Aber das DSV-Quartett agierte mehr als nur grundsolide. Und es lag nach dem ersten Durchgang sogar knapp in Front. Doch während sich die Österreicher im Finale noch einmal steigern konnten, hatte speziell Schlussspringer Markus Eisenbichler bei seinem finalen Satz ein wenig Pech. Kein Problem, denn schon am Sonntag gibt es eine neue Chance beim ersten Einzelweltcup der neuen Saison. Darauf freuen sich neben dem bereits erfolgreichen Quartett auch Martin Hamann und mit den Rückkehrern Andreas Wellinger und Severin Freund zwei große Namen im deutschen Skispringen.
Heuer war es ja sowieso eine besondere Art von Training, wo wir immer für uns waren. Deswegen freut es mich, dass wir Konkurrenz haben.
Und die Konkurrenz für Severin Freund und Kollegen, das haben die Qualifikation am Freitag und der Teamwettbewerb gezeigt, die kommt vor allem aus Polen und Österreich.
Und über die Inner Deutsche Konkurrenz. Darüber habe ich mit dem deutschen Teammanager Horst Hüttl vor der Sendung gesprochen. Zunächst habe ich ihn aber auf die besonderen Umstände angesprochen, die vor Ort in Wisła herrschen. Denn natürlich gibt es auch dort ein Hygienekonzept. Das heißt, man muss Mundschutz tragen, es gibt getrennte Fahrten zur Schanze und natürlich auch kein Jubel. Und deswegen habe ich Horst Hüttl gefragt, ob er froh ist, dass er trotz dieser Umstände froh ist, in einer Sportart zu arbeiten, die eben draußen stattfindet und kein Mannschaftssportart ist, also eine Sportart, wo man so ein Hygienekonzept auch besser umsetzen kann.
Ja, was heißt froh? Es ist halt so, wie es ist. Rein von der Durchführung her ist es natürlich klar, Skispringen kann man mit permanenten Abstand halten und so problemlos gestalten. Der Wettkampf, das Training, alles. Die Problematik besteht halt bei der Anreise zu Trainings, Wettkampfmaßnahmen, Hotel etc. Aber an sich ja. Also ich denke mal, im Moment hat halt jede Disziplin so gewisse Herausforderungen und bei uns ist es an sich nicht, wie Sie angesprochen haben, das Sporttreiben an sich mit Körperkontakt und da sind wir schon froh drüber, klar.
Markus Eisenpichler hat im Interview mit T-Online gesagt, dass es für ihn kein Nachteil sei, dass erstmal keine Fans an der Schanze sind. Glauben Sie, dass dies auf manche Athleten positiv oder negativ wirkt, dass unten im Tal keine Fans mehr sind und da Stimmung machen?
Mag sein. Ich glaube, dass da jeder einfach auch ein bisschen anders tickt. Unterm Strich glaube ich dennoch, würde jetzt, wenn jetzt mal das Ergebnis heute steht oder morgen vom Einzel, kein groß anderes Ergebnis rauskommen im Vergleich dazu, wenn jetzt da volle Hütte wäre, glaube ich. Ich glaube wirklich, dass die Athleten so professionell sind und einen eigenen Anspruch einfach klar definieren und hochhängen und die Atmosphäre ein klein wenig was ausmacht, ja. Aber ich glaube, dass es nicht so den großen, ähnlich wie auch im Fußball oder so, kommen ja auch ähnliche analoge Ergebnisse raus wie in den Jahren vorher, wenn man das sich so genauer anschaut. Also ich denke, das sollte man bei aller Problematik, dass es nicht so ist, nicht überbewerten.
Die Veranstalter der Skiflug-WM in Planica überlegen, aus dem Parkplatz, der direkt neben der Schanze ist, eine Art Autokino zu machen, damit wenigstens ein paar Fans mit dabei sein können. Was halten Sie von dieser Idee?
Ach, die finde ich cool, die Idee. Aber warum nicht? Also wenn man sich da ein bisschen was einfallen lässt, dass man doch Leute nah an den Sport rankriegt. Also das wird nicht so einfach werden von der Organisation her. Man ist ja dann ziemlich weit weg von der Schanze. Aber ich finde, welche Alternativen hat man sonst? Und deswegen sage ich, wir planen ja auch Oberstdorf-Tournee mit 2.500 Zuschauern. Das ist mal definitiv besser, wie gar keine Zuschauer. Und ich finde die Idee mit Planica prima, wenn man da einfach versucht, zumindest für ein paar, weil es ist ein riesengroßes Stadion. Und ich glaube, wenn hier 10%, dann machen sich die Organisatoren hier, der Florian Stern ist der Geschäftsführer der Skisport- und Veranstaltungs GmbH, mit den Gesundheitsämtern vor Ort Gedanken mit genügend Abstand, Sitzplätze und so. Ich finde, das ist ein guter Kompromiss. Also natürlich muss man dann schauen, wie entwickelt sich's beim Eingehen, beim Rausgehen dann aus dem Stadion. Da kann ja auch noch was entstehen, wo sich dann Leute vielleicht gar nicht so leicht aus dem Weg gehen können.
Und vor allem ja auch auf dem Weg nach Oberstdorf. Also ich war im vergangenen Jahr dort und bin mit dem Zug angereist und da möchte ich jetzt, da waren es natürlich aber auch mehr Zuschauerinnen und Zuschauer, aber da möchte ich nicht in der Bahn sitzen in dieser Zeit. Welche Konzepte, ja, wissen Sie da, welche Konzepte da?
Das hat aber erst einmal auf diese 2.500 Zuschauer, was die Tournee angeht, eigentlich keine Auswirkung, weil was wir wissen von Oberstdorf, ist Oberstdorf touristisch eh komplett ausgebucht. Also Oberstdorf wird voll sein im Rahmen Weihnachten und Neujahr, egal ob dort jetzt eine Tournee stattfindet oder nicht. Also da muss man sich eh dann arrangieren. Aber ich glaube, die Durchführung dieses Auftaktspringens mit diesen 2.500 Zuschauern, es wird enorm streng hier drauf geachtet. Das sind die Informationen, die wir haben. Wir haben ja auch die deutsche Meisterschaft schon durchgeführt, Ende Oktober. Und hier ist mit extrem großem Verantwortungsbewusstsein an die Sache herangegangen worden. Und ich bin mir sicher, so wird es auch bei der Tournee der Fall sein, weil man sich natürlich auch die Tür offen halten will für die Weltmeisterschaften. Und deswegen sollte man sich da auch keinen Fehler erlauben.
Als wir das letzte Mal Anfang des Jahres gesprochen haben, haben wir auch über Kreuzbandrisse gesprochen, die es in der Saison immer wieder gegeben hatte. Als Auslöser wurden unter anderem die Keile genannt, die in den Schuhen stecken. In der vergangenen Saison durften die noch asymmetrisch sein, was im Flug den Springern geholfen hat, aber bei der Landung eben die Knie stark belastet oder dann eben überlastet hat. Ab dieser Saison müssen die Keile symmetrisch sein. An die krumme Bindung, die Simon Ammann vor 10 Jahren bei Olympia eingeführt hat und die eben auch eher fürs Fliegen gedacht ist und nicht fürs Landen, ist die FIS aber nicht rangegangen. Reichen diese Regeländerungen?
Also da wäre ich im Moment noch vorsichtig mit einer abschließenden Beurteilung. Es scheint so zu sein, wenn man mal diesen Zeitraum jetzt von Mai, vom Beginn dieses neuen Reglements bis jetzt sieht, dass es schon deutlich weniger Knieverletzungen gegeben hat wie in den Vorjahren. Und das lässt die Vermutung zu und die These stützen wir auch oder an die glauben wir, dass durch diese Symmetrie der Keile ein Stück weit diese Valgusstellung, die ja mitverantwortlich ist, auch laut Aussage unserer Ärzte für diese Knieverletzungen, dass das reduziert wurde. Ob jetzt das schon genügend ist, da würde ich einfach mal abwarten. Aber es ist ein deutlicher Rückgang zu sehen, international, auch für Nachwuchs. Auch manche Athleten hatten doch mehr Probleme, sich an die neuen Keile zu gewöhnen. Das muss man noch abwarten. Aber es war, denke ich mal, definitiv ein richtiger Schritt. Ob dieser jetzt ausreichend ist, das wird man noch sehen. Da würde ich einfach mal noch auch die Saison abwarten.
Kilian,
wenn man auf Schnee im Winter, auf Matte ist doch immer sehr gleichmäßig alles. Im Winter ist doch einmal eisiger, unebener und so. Da würde ich einfach mal noch abwarten und hoffe aber, dass dieser positive Trend weitergeht.
Kilian Payer, der wäre im Dritter, hatte sich ja zum Beispiel auch vor 3 Wochen, glaube ich, auf der Matte.
Genau,
auch das
richtig. Das ist ein tragischer Fall, der passiert ist leider. Und also, wie gesagt, aber deutlich weniger. Jeder einzelne Fall ist einer zu viel, von der Seite her. Aber ich denke, dass ein Punkt definitiv ist, das haben wir auch gestern im Trainerteam besprochen, auf die FIS einzuwirken, dass nicht so extrem weit über die Jury, über das Wettkampfmanagement gesprungen werden wird. Also da hat man ja Möglichkeiten mit Balkenreduzierung etc. Und da hoffen wir drauf, dass da nicht immer Hilfsreis angestrebt wird, sondern eher ein klein wenig defensiver. Und das wird man mal sehen, ob das in den nächsten Wochen so praktiziert wird.
Sie haben ein sehr starkes Team. Wie wählen Sie denn, und Herr Haungacher natürlich, aus, welche Springer ins A-Team aufgenommen werden oder wer eben einmal zuschauen muss?
Naja, in erster Linie zählt natürlich das Leistungsprinzip. Und da, glaube ich, hat der Bundestrainer einen enorm guten Blick. Es stehen ja die Leistungen bei uns auf dem Papier. Das ist ein bisschen anders wie vielleicht im Fußball oder in Spielsportarten, wo das sehr subjektiv auch ist und einfach das Trainerauge enorm gefragt ist. Und bei uns, wenn hier 2 Athleten bei identischen Bedingungen nacheinander springen und der eine springt 120 und der andere 125, dann kann man sagen, der hat im Moment ein höheres Niveau, jetzt mal ganz banal formuliert. Und da haben wir Sommerwettkämpfe gemacht. Ein Stück weit zählt auch immer beim Steff Horngacher ähnlich wie beim Werner Schuster vorher auch die Leistung des Vorjahres. Ist nicht so, dass wir immer auf Null stellen. Und so versuchen wir einfach, das sauber zu gestalten. Es war einfach so gewesen, dass dann im Vorfeld 4, 5 Leute fixiert waren und 2 Plätze einfach noch offen waren, wo sich dann der Rest mehr oder weniger drum gebettelt hat. Und das ist ein Prozess, der in jeder stärkeren Nation vonstatten geht. Österreich, Norwegen, Polen. Und eben jetzt bei uns auch. Und wir sind froh, dass junge Athleten von hinten herkommen. Und die sind schon ganz heiß jetzt dann auch auf die Tournee, weil dort haben wir natürlich 6 zusätzliche Plätze in der nationalen Gruppe, Oberstdorf und Garmisch. Und ja, das ist eine Dynamik, die mir gefällt, aber die muss auch gut gehandelt werden. Da haben Sie vollkommen recht. Aber das gelingt bisher wirklich gut.
Sagt der Teammanager der deutschen Skispringer Horst Hüttl hier im Deutschlandfunk. Seit 30 Jahren existiert die DDR als Staat nicht mehr. Die Aufarbeitung der Diktatur ist aber auch im Sport noch nicht abgeschlossen. In Thüringen ist diese Aufarbeitung lange schleppend vorangegangen, sei es, als es um die Stasi-Vergangenheit von Sportfunktionären gegangen ist oder um das Zwangsdoping in der DDR. Dieses zweite Thema soll jetzt besser erforscht werden. Dafür hat die Landesregierung in dieser Woche einen Forschungsauftrag vergeben. Henry Bernhard berichtet.
Schon in der ersten Legislaturperiode der rot-rot-grünen Landesregierung unter dem linken Bodo Ramelow waren die Bemühungen erkennbar, Opfern von DDR-Zwangsdoping zu ihrem Recht, zu richtiger medizinischer Behandlung oder auch zu Entschädigungen zu verhelfen. Nun startet eine Forschungskooperation, finanziert von der Thüringer Staatskanzlei, vom Landessportbund und dem Olympischen Sportbund. Jutta Braun und René Wiese vom Zentrum Deutsche Sportgeschichte Potsdam wollen sich unter anderem durch die Vernehmungsprotokolle der Dopingprozesse nach der Wiedervereinigung arbeiten. Den beiden bisherigen Forschungsquellen, offiziellen Akten und Zeitzeugeninterviews, wollen sie damit einen neuen Strang hinzufügen, so Jutta Braun.
Das Interessante sind nämlich die Vernehmungen. Und zwar mit 3 Gruppen primär. Mit den potenziellen Tätern, das waren Funktionäre, Ärzte und Trainer in der Regel. Dann mit Geschädigten oder Betroffenen zumindest. Und fast die interessanteste Sparte, die Vernehmungen einfach nur mit Zeugen, also Personen, die nicht beschuldigt waren selber, aber die als Mitarbeiter etwa im Sportapparat tätig waren, die als Mitarbeiter in einer Dopingeinrichtung tätig waren und die insofern eine Vielzahl an interessanten Details preisgegeben haben.
Außerdem wollen sie die Akten des Sportmedizinischen Dienstes, die in den meisten Landesarchiven mittlerweile aufgearbeitet seien, auswerten. Dazu Akten des Forschungsinstituts für Körperkultur und Sport und des Militärarchivs Freiburg. Damit wolle man eine analytische Schneise in das Thema schlagen, so René Wiese. Ziel sei es, Muster und Strukturen in einer Fallmatrix sichtbar zu machen. Wer wurde wann, wie gedopt? Gab es Unterschiede zwischen den Sportarten? Wie alt waren die Sportlerinnen und Sportler? Wurde, und wenn ja wie, Zwang ausgeübt? Gab es einen Rest Entscheidungsfreiheit?
Die bisherige Forschung hat das Dopingsystem bisher als ein relativ monolithisches Konstrukt, also staatlich gelenkt, zentral und kontrolliert dargestellt. Doch wir wollen auch zeigen, dass es da unterschiedliche Handlungsspielräume möglicherweise gegeben hat. Also gab es möglicherweise doch mehr Individualität als bisher angenommen.
Ob Opfer des DDR-Dopings Anspruch auf staatliche Entschädigung hätten, dafür sei besonders die Frage relevant, inwieweit sie ihr informiertes Einverständnis zum Doping gegeben hätten, betont Jutta Braun.
Es hat viele Sportler gegeben, die wussten, dass sie dopen. Die Frage ist aber, wurden sie tatsächlich über die möglichen Risiken und Nebenwirkungen aufgeklärt? Es gibt natürlich auch die Fälle brutaler Täuschung, insbesondere bei Minderjährigen, die schlicht belogen wurden. Es gibt auch Fälle der Planung einer heimlichen Verabreichung von Dopingmitteln, wenn Sportler sich weigern wollten. Wir haben in den Akten viele Fälle gefunden, in denen Sportler bedroht wurden, in denen sie unter Druck gesetzt wurden. Und wir versuchen hier eben ein Gesamtbild der Bedingungen zu zeichnen.
Zur Vorstellung des Forschungsauftrages wurde auch der Fall des mutmaßlichen Dopingarztes Mark S. aus Erfurt angesprochen. Der Präsident des Landessportbundes, Stefan Hügel, bestritt die Frage, ob in Thüringen die DDR-Tradition des Dopings fortlebe, vehement.
Das Unglückliche an dem Arzt Mark Schmidt ist, dass er in Erfurt wohnt. Wir begreifen es nicht als Erfurter Dopingskandal, sondern der Arzt, der hier gedopt hat, wohnt in Erfurt.
Ministerpräsident Bodo Ramelow hofft trotzdem, dass die Studie auf die Praxis in der Gegenwart ausstrahlt, auch auf Sportmediziner.
Das, was Sie schildern, ist genau die Methode, dass der Sportler, der junge Mensch zum Opfer wird und alle anderen anschließend, die hätten wissen müssen, dass er zum Opfer wird, wollten es nicht, weil sie einfach weggucken wollten, weil sie einfach so weitermachen wollten wie bisher. Leider keine Besonderheit, die sich jetzt nur im Sportdoping der DDR wieder befindet. Und die Fähigkeit, Kritik zu üben, auch kritische Sichten auf eigenes Handeln zu entwickeln, ist offenkundig in manchen Berufsständen ein sehr komplizierter Vorgang. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt mit der Studie anfangen, eine wissenschaftliche Basis hineinzubekommen. Und wenn wir dann anhand von belegbaren und sich an im Muster wiederholenden Geschichten an die Themen rankommen, werden sich auch die Ärzte damit auseinandersetzen müssen.
Im März 2022 soll der Bericht von Jutta Braun und René Wiese vorliegen. Er wird vermutlich neue Fragen aufwerfen.
Aus Thüringen unser Korrespondent Henry Bernhard. In der Zwischenzeit hat der Leipziger Yusuf Paulsen gegen Frankfurt das 1:1 geschossen. Alle Infos zu diesem Spiel dann um 22.50 Uhr in Sport aktuell. Sport am Samstag mit Maximilian Rieger endet jetzt hier. Ihnen vielen Dank im Namen des gesamten Teams fürs Zuhören und dann noch einen schönen Abend.